Horizont präsentiert How to Culture Marketing mit Philipp Bündel. Erfahre hier alles rund um eines der gefragtesten Branchenthemen der Stunde. Was ist Culture Marketing? Wie ist es entstanden? Und wie geht man es als Entscheiderin strategisch an? Wie viel Budget sollte man einplanen? Welche Rolle spielt es auf Produkt- und Service-Ebene? Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Und ist Culture Marketing ein relevantes Thema für alle Unternehmen? All das und noch mehr. Kompakt zusammengefasst in 5 Folgen, gehostet von einem der führenden Culture Marketing Thought Leader Deutschlands. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu Folge 3 von How to Culture Marketing. Mein Name ist Philipp Bündel und heute sprechen wir darüber, für welche Unternehmen, welche Institutionen, welche Plattformen und welche Marken Culture Marketing überhaupt relevant ist. Denn, um direkt am Anfang zu spoilern, ich bin der festen Überzeugung, dass Culture Marketing für viel, viel mehr Unternehmen relevant ist, als das die meisten von euch wahrscheinlich vermuten würden. Um ehrlich zu sein, ging es selbst mir bei Gründung von The Ambition vor inzwischen 4 Jahren nicht viel anders. Ich dachte, das wäre ein Thema für Lifestyle-Marken, für Luxus- und Premium-Marken, für FMCG-Marken und sicherlich noch den einen oder anderen Retailer. Und sicherlich war diese erste Einschätzung auch sehr stark geprägt von den Beispielen, die man bis dahin gesehen hat. Nike, Mercedes, Tiffany, Gucci, Red Bull, Pepsi und so weiter. Allesamt Marken, die in meiner persönlichen Wahrnehmung massiv in ihre kulturelle Relevanz investiert haben und damit sichtbar waren. Und auch beim Blick in das in Folge 1 bereits zitierte Buch The Tanning of America von Steve Stout, das besonders bei Gründung eine Art Bibel für uns war, hatte im Wesentlichen Marken wie Adidas, Reebok und Apple als Beispiele aufgeführt. Doch dann fing ich so langsam an, mich damit zu beschäftigen, an welchen Stellen bzw. in welchen Bereichen kulturelle Relevanz innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens eine Rolle spielen kann. Und plötzlich öffneten sich komplett neue Perspektiven. Denn, und das ist meiner Meinung nach auch übergeordnet ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Culture Marketing sprechen, wer Culture Marketing als reines Kommunikationsthema abstempelt und lediglich für Kampagnenaktivierungen und Co. in Betracht zieht, lässt einen sehr großen Teil des eigentlichen Potenzials liegen. Und genau an dem Punkt möchte ich heute mit euch einsteigen, um anschließend zu analysieren, für welche Unternehmen sich hieraus eigentlich relevante Hebel ergeben. Fangen wir vorne in der Wertschöpfungskette an. Und da steht für mich das eigentliche Produkt des Unternehmens. Ich behaupte, dass man bereits in der Produktentwicklung über kulturelle Relevanz nachdenken muss. Und da spreche ich nicht von limitierten Editionen, sondern von Kernprodukten. Nehmen wir eines meiner Lieblingsbeispiele, nämlich Kreditkarten. Wenn wir uns mit kostenpflichtigen Kreditkarten beschäftigen, stellen wir fest, dass mit dem Abschluss eines Kreditkartenvertrages vor allem Boomer-Benefits einhergehen. 10% auf Europcar, 15% auf Tumi-Koffer, 20% auf ein FAZ-Abo und 23-mal freier Eintritt in die Airport-Lounge. Das ist super nett, aber seien wir mal ehrlich, das hat vielleicht Bündel Senior vor 20, 30 Jahren begeistert. Mich holt man damit nicht mehr hinterm Ofen hervor. Stattdessen hätte ich gerne Zugang zu exklusiven Fashion-Capsules, Zugang zu Money-Can-Buy-Momenten innerhalb der Kultur und mindestens 2 Freikarten, wenn Travis mal wieder in Rom ist. Mit anderen Worten, eine Vorteilswelt, die auf die Bedürfnisse einer Subkultur zugeschnitten sind. In meinem Fall Hip-Hop-Kultur. Und genau da geht es los mit kultureller Relevanz im Angebot. Handelt es sich um ein Produkt, das für die Subkultur, die ich erreichen möchte, relevant ist oder nicht? Und wenn nicht, wie kann ich diese Relevanz herstellen? Reicht, um beim Beispiel Kreditkarten zu bleiben, ein Kartendesign von Daniel Arsham oder brauche ich die Vorteilswelt? Fakt ist, die Miles & More Goldkarte reicht nicht mehr aus. Und darauf muss ich als Unternehmen reagieren, da man Produkte, die über keinerlei kulturelle Relevanz verfügen, über reine Kommunikationsmaßnahmen auch nicht relevant bekommt. Gehen wir einen Schritt weiter, vom Produkt zur Marke. Verfügt meine Marke qua Purpose, Heritage, Legacy und Leistungsversprechen bereits über kulturelle Relevanz oder ist das alles so weit weg von den Bedürfnissen und Wünschen einer Subkultur, dass ich über eine Submarke nachdenken sollte? Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an den Start von Ayildiz erinnern kann. Ist lange her, war 2005. Damals startete Ayildiz als Spin-off von E-Plus, inzwischen Telefonica, und war eine reine Prepaid-Marke. Der Clou, KundInnen konnten zu einem einheitlichen Minutenpreis von 29 Cent rund um die Uhr innerhalb Deutschlands sowie in die Türkei telefonieren. Es war die erste Mobilfunkmarke für türkischstämmige BürgerInnen in Deutschland. Basierend auf einem ganz klaren Insight, nämlich dem Bedürfnis, mit seinen Familienangehörigen in der Türkei zu telefonieren. Verpackt in nicht nur einer weiteren Tarifoption oder Kampagne, sondern in einem völlig neuen Angebot, bei dem nicht nur der Name angepasst wurde, sondern alles. Von zweisprachigen Vertragsunterlagen über zweisprachige Mitarbeitende am POS bis hin zur zweisprachigen Hotline. Also eine konsequent bilinguale Ausrichtung des Unternehmens. Für mich ein Paradebeispiel, wie kulturelle Relevanz sowohl im Produkt als auch der Marke stattfinden kann. Bleiben wir beim Beispiel Mitarbeitende und Ausrichtung eines Unternehmens. Ich behaupte, dass eines der größten bisher gänzlich unerschlossenen Potenziale von Culture Marketing auch in der internen Kommunikation, dem HR und Employer Branding liegen. Tatsächlich haben wir bei The Ambition dazu auch schon einmal mit der internationalen Personal- und Unternehmensberatung Kienbaum ein White Paper mit dem Titel »Nie ohne mein Team« veröffentlicht. Das White Paper hat herausgearbeitet, wie Menschen, die innerhalb der Hip-Hop-Kultur sozialisiert und geprägt wurden, anzusprechen, zu führen und zu befähigen sind. Und das betrifft nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen innerhalb eines Unternehmens, sondern je nach Unternehmensgröße Hunderte, wenn nicht gar Tausende Mitarbeitende. Denn wenn wir auf die aktuellen Erhebungen und Zahlen schauen, die wir gemeinsam mit Epinio erhoben haben, dann fühlen sich 55,1% der Gen Z, 50,8% der Gen Y und 28,7% der Gen X der Hip-Hop-Kultur zugehörig bzw. zugeneigt. Wohlgemerkt in Deutschland. Und wenn ich diesen Split auf mein Unternehmen bzw. meine Mitarbeitenden anlege, dann stelle ich als EntscheiderIn relativ schnell fest, dass ich einen wesentlichen Teil meiner Mannschaft bisher wahrscheinlich noch nicht richtig angesprochen oder abgeholt habe. Mindestens aber habe ich Potenziale liegen lassen. Und das geht von der Ansprache im Recruiting über interne Fortbildungen und Akademien bis hin zu Townhall-Meetings, Räumlichkeiten und internen Partys. Fast an jeder Ecke kann ich kulturelle Relevanz einweben und berücksichtigen, um das Maximum aus meinem Team herauszuholen und sie gleichzeitig gemäß ihrer Bedürfnisse zu fördern. Kurzum, eine Win-Win-Win-Situation dank Culture Marketing. Und plötzlich stehen Unternehmen wie SAP, Thyssen, StepStone und Trivago auch auf der Liste der Unternehmen, die sich mit Culture Marketing auseinandersetzen sollten. Nur eben in einem anderen Kontext und nicht in der naheliegenden externen Produkt- und Angebotskommunikation. Apropos, ich versuche Aldi und Eurowings seit Jahren zu vermitteln, dass man seine Mitarbeitenden am POS oder in einem Flugzeug auch relativ einfach anders ankleiden kann und damit sowohl bei ihren Bedürfnissen als auch der externen Wahrnehmung punkten kann. Richtet den Verantwortlichen schöne Grüße aus, meine Handynummer ist noch dieselbe. Doch Spaß beiseite, gehen wir die Wertschöpfungskette weiter durch. Wir haben über das Produkt, die Marke und Mitarbeitende gesprochen, sprechen wir nun über Vertriebs- und Distributionswege. Auch hier kann ich als Unternehmen völlig neue Potenziale heben, wenn ich verstehe, an welchen Stellen ich die für mich relevante Subkultur erreichen kann. Ein aktuelles Beispiel: Snipes ist seit wenigen Wochen Official Culture und Community Partner von Paris Saint-Germain. Das ist für die Wahrnehmung der Marke Snipes sensationell, da diese ad hoc als deutlich hochwertiger wahrgenommen wird. Das ist für die Sichtbarkeit toll, da plötzlich internationale Superstars, die in Paris in der Loge sind, das Trikot mit meinem Logo drauf in die Kamera halten und über Social Media Kanäle mit Millionen Followern veröffentlichen. Das ist aber auch aus Sicht von PSG super schlau, da man mit Snipes immerhin ein Retailer mit inzwischen mehr als 750 Snipes-Filialen in Europa und den USA auch einen völlig neuen Vertriebskanal erschlossen hat und PSG-Merch über deren Kanäle absetzen kann. Und in Zeiten, in denen Fußballtrikots ein Fashionpiece geworden sind, ist das meiner Meinung nach einer der spannendsten Vertriebskanäle, die man haben kann. Vor allem, wenn es darum geht, seine Käufergruppe über die bestehenden Vereinsfans hinaus zu erweitern. Wohlgemerkt international. Ein Bayern- oder Dortmund-Trikot finde ich da übrigens nicht. Und so können wir stundenlang die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen durchgehen, vom Produkt über den Vertrieb bis zur Marke, den Mitarbeitenden und der externen Kommunikation. Überall gibt es riesengroße Hebel, die mit kultureller Relevanz und damit mit Culture Marketing zu betätigen sind. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen, diese Möglichkeiten diskutieren und die Potenziale gemeinsam heben. Was haben wir noch? Zwei weitere Beispiele. Politik. Wäre es nicht sinnvoll, die Botschaften der Parteien in kulturelle Kontexte zu überführen und übersetzen, um der Politikverdrossenheit in diesem Land entgegenzuwirken und den vielen jungen Menschen wieder das Gefühl zu geben, dass man sie versteht und auf sie eingeht? Ich denke, ja. Oder TV-Station und Streaming-Plattform. Wäre es nicht sinnvoll, die Inhalte, Themen und ProtagonistInnen einer Subkultur zu identifizieren und gezielt Inhalte oder gar ganze Plattformen mit kultureller Relevanz als Kern und nicht als Beiwerk zu kreieren? Wir haben in Deutschland knapp 15 Millionen Menschen, die Hip-Hop sind. Wieso gibt es dafür kein dediziertes Streaming-Angebot? Oder ebenso spannend, wieso gibt es dafür eigentlich noch keinen Radiosender? Mein Kollege Falk Schacht, einer der deutschen Pioniere im Hip-Hop-Journalismus, fragt mich immer wieder zu Recht, wann kommt eigentlich unser WDR 4? Schließlich sind unsere Oldies jetzt auch 30, 40 Jahre alt und Biggie der neue Elvis. Ihr merkt, die Liste ist ewig lang und geht weit über Luxusmarken und FMCG hinaus. Und genau das möchte ich mit dieser Folge gerne vermitteln. Kulturelle Relevanz ist nicht nur ein Kommunikationstool, sondern kann eine wesentliche Zutat zu einem erfolgreichen Produkt, einem erfolgreichen Service, einem erfolgreichen Unternehmen, einem erfolgreichen Team und so weiter sein. Und da spielt es fast keine Rolle, ob wir über die Provinzialversicherung, Peloton oder Pringles sprechen. Das Businesspotenzial ist riesig und wartet darauf, gehoben zu werden. Vor allem in Zeiten, in denen fast alle anderen Marketingdisziplinen, von Retail-Marketing über Suchmaschinen-Marketing bis hin zu Social-Media-Marketing, derart durchoptimiert wurden, dass man dort fast keine Überraschungserfolge mehr erzielen kann. Mit anderen Worten, um Wettbewerber zu überholen und die Markenpräferenzen sowie Kaufentscheidungen zu unseren Gunsten zu drehen, müssen wir weg von der Ideallinie, auf der alle unterwegs sind, und schleunigst auf die Überholspur, auf der sich aktuell noch nicht alle tummeln. Und das ist auch schon das Bild bzw. die Metapher, mit der ich euch heute alleine lassen möchte. Auch hier gilt, besprecht und diskutiert es mit den EntscheiderInnen um euch herum, teilt und besprecht den Podcast, schickt mir euer Feedback und wir hören uns wieder nächste Woche bei Folge 4. Bis dahin, macht es gut.